Heute Podcast mit Nora Imlau. Ich freue mich. Ich habe mich total auf den Termin gefreut. Ich bin selber Fan von deinem Content. Du hast ein Buch, das nennt sich Bindung ohne Burnout. Damit warst du auch auf der Spiegel-Bestseller-Liste oder bist es noch?
Hilf mir. Immer noch, ja.
Immer noch, ja. Mega, herzlichen Glückwunsch. Klingt für uns Eltern ja wie so eine Erlösung. Okay, da ist endlich ein Buch, Bindung ohne Burnout. Ich freue mich, wir klären jetzt alle Fragen. Wir klären, worum geht es in deinem Buch? Was sind deine Tipps? Wie schaffen wir es, entspannt die Elternschaft zu genießen?
Das ist das Ideal, ne?
Mami, was weißt du?
Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Elli.
Ich habe gelesen, damit würde ich gerne einsteigen, das fand ich, da habe ich lange drüber nachgedacht, jetzt auf der Fahrt, lieber glücklich als perfekt. Mm. Ist das der Tipp, den du allen geben würdest? Lieber glücklich als perfekt. Was bedeutet das?
Ja, das ist ein wichtiger Impuls aus meiner Sicht, gerade für unsere Elterngeneration, die wirklich so Peak-Leistungsgesellschaft sozialisiert ist, ne, wo ganz viele junge Menschen, insbesondere junge Frauen auch, gelernt haben, man muss sich einfach besonders anstrengen und dann wird aber auch alles gut so. Und man muss aber quasi den Erfolg, den man im Leben hat, immer ins Verhältnis setzen zu der Arbeit, die man reingesteckt hat. Und wenn man bei irgendwas vielleicht nicht gut genug war, dann muss man sich eben mehr anstrengen. Und genau mit dieser Haltung gehen eben auch viele heute an ihre Elternschaft heran, ne? Und denken so, das ist jetzt das größte und wichtigste Projekt meines Lebens. Mhm. Das muss ich super vorbereiten, super managen und dann kommt aber auch ein super Ergebnis raus. Mhm. Und diese Idee von einem super Ergebnis ist eben oft die Vorstellung von einem völlig entspannten Familienleben und gleichzeitig von einem in jeder Hinsicht wohlgeratenen Kind, das sich zu benehmen weiß, das hört, das schlafen geht, wenn man sagt, jetzt ist Schlafenszeit, das alles ist und sozial kompetent ist und so. Und ganz, ganz viele Eltern starten dann mit diesen hohen Idealen und merken, ich hänge mich rein, ich streng mich an. Und es bleibt aber dieser Erfolg, den ich mir vorgestellt habe, aus. Ich streng mich an, wie ich will. Mein Baby schreit trotzdem und mein Kind hat trotzdem Wutanfälle. Und manchmal sind Sachen schwierig und anstrengend und mein Kind hört nicht. Und manchmal sagt es blöde Mama oder blöder Papa. Und da kommen viele Eltern echt in so eine Krise und denken dann, ich muss mich noch mehr anstrengen, ich muss noch mehr reingeben. Dieses Projekt muss doch erfolgreich werden können. Und dann landen die oft in diesem Bindungsperfektionismus, also in dieser Idee, ich muss jetzt irgendwie die bindungsorientierte Elternschaft, von der ich ganz viel gelesen und aufgeschnappt habe, so optimieren, bis es klappt. Und das ist einfach ein Unterfangen, mit dem man sich und seine Kinder auf Dauer echt unglücklich machen kann, weil Familienleben ganz stark von Unperfektheit lebt und weil es für Kinder unglaublich wichtig ist, dass wir die Fähigkeit haben, mit ihnen im Moment zu sein und mit ihnen Momente zu genießen, die überhaupt nicht vollkommen sind und wo alles Mögliche vielleicht nicht so ist, wie wir uns ausgemalt haben, aber wir sind zusammen und das zählt so, ne? Und da so diesen Perspektivwechsel hinzukriegen, zu sagen, Elternschaft ist kein Projekt, bei dem wir gewinnen müssen, dann kriegen wir einen Preis, ja, sondern Elternschaft ist eine Erfahrung, bei der wir durch Hochs und Tiefs gehen, bei der wir ganz viel lernen können, wo wir immer wieder hinfallen und dann wieder aufstehen und wieder weitergehen. Und es gibt keine Preisrichter, die da am Rand stehen und uns bewerten, sondern das Einzige, was zählt, ist, dass wir es miteinander weitgehend gut haben, dass wir diese gemeinsame Reise genießen können. Nicht in jedem Moment, aber grundsätzlich. Das ist so ein Perspektivwechsel und so ein Paradigmenwechsel auch. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn Eltern das hinbekommen haben für sich, diesen Shift weg zu dieser Idee, wo soll das mal hinführen, hin zu, wie sind wir hier im Moment und wie kann es uns miteinander gut gehen, dass das viel Erleichterung gebracht hat in familiäre Beziehungen.
Das heißt also nicht so sehr in die Zukunft gucken und diesen optimalen Menschen, diesen perfekten Menschen großzuziehen, sondern mehr im Hier und Jetzt zu sein, meinst du?
Ich meine weniger mit einem Ziel zu erziehen, im Sinne von so soll mein Kind werden, als zu sagen, da ist ja schon ein Mensch da, der hat ja schon ganz viel mitgebracht, der hat eine Persönlichkeit, der hat ein eigenes Temperament, der hat seine Herausforderungen jetzt und alles, was ich tun kann, ist die Beziehung im Hier und Jetzt gestalten und gucken, wie wir jetzt gut miteinander zurechtkommen und die Zukunft ist sowieso in so vieler Hinsicht ungewiss und wir dürfen einfach auch das Vertrauen haben, dass Kinder, mit denen wir jetzt in gelingenden Beziehungen zusammenleben, dass die auch in 10 oder 20 oder 30 Jahren Wege finden werden, die Probleme zu lösen, die sich ihnen dann in den Weg stellen. Aber wir können nicht jetzt schon versuchen, für sie sozusagen alle möglichen Probleme zu antizipieren, auf die wir sie vorbereiten müssen. Denn das kann niemand.
Ist es was, was du selbst auch lernen musstest? Du hast, wir werden jetzt mal kurz ein bisschen privater, du hast selber 4 Kinder, zwischen, hilf mir nochmal, 17 und 4. Zwischen 17 und 4 Jahren. Und ist das etwas, das du selber, wir haben uns eben so privat unterhalten, da habe ich gesagt, wenn ich jetzt noch mal ein Kind bekommen würde, ein drittes, wäre ich wahrscheinlich die Mutter, von der ich mir immer gewünscht habe, dass ich sie bin. War es bei dir auch so ein eigener Prozess, dass du gemerkt hast, vom ersten Kind zum zweiten ist es schon anders geworden, vom zweiten zum dritten dann noch und dass du selber viele Dinge für dich auch einfach lernen musstest, über die wir jetzt hier heute reden?
Mit Sicherheit, ja. Also ich glaube, dass ich großes Glück hatte, als ich Mutter geworden bin zum ersten Mal, dass ich wirklich schon einige sehr, sehr tolle Vorbilder so in meinem persönlichen Umfeld gehabt hatte, so dass ich, was den Umgang mit meinem Kind anging, auf einer sehr bindungsorientierten Spur schon war, von Anfang an sozusagen. Also solche Themen, mit denen ja viele Eltern sehr zu kämpfen haben beim ersten Kind. So diese Angst vor dem Verwöhnen, diese Sorge, darf ich mein Kind mit ins Bett nehmen oder soll ich mein Kind jedes Mal hochnehmen, wenn es weint oder so. Die hatte ich gar nicht, sondern ich war für mich völlig innerlich klar zu sagen, dieses Kind kommt auf die Welt und hat seine Bedürfnisse und meine Aufgabe ist, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn zu diesen Bedürfnissen gehört, dass es in den Schlaf begleitet wird oder dass es bei uns im Bett schlafen will oder dass es ganz viel Körperkontakt braucht, dann kriegt es das. Das ist gar kein Problem. Und ich hatte nicht so diese Verwöhnangst, weil ich wirklich da, glaube ich, einfach das Privileg hatte, so tolle Mütter in meinem Umfeld zu haben, die mir das auch schon so gespiegelt haben und vorgelebt haben, dass ich das Gefühl hatte, ich bin da total gestärkt, das auch so zu machen. Und trotzdem war meine Mutterschaft eine total steile Lernkurve. Und ich habe am Anfang, wie so viele junge Mütter, dieses Missverständnis auch so gehabt zu denken, bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft bedeutet eben, ich stelle die Bedürfnisse meines Kindes in den Mittelpunkt und strukturiere unseren Alltag um diese Bedürfnisse herum und Hauptsache das Kind hat, was es braucht. Und dass meine eigenen Bedürfnisse auch eine große Rolle spielen und dass es beim Elternsein auch darum geht, Zumutungen zu verteilen, also nicht nur zu geben, sondern auch an manchen Stellen eine Grenze einzuziehen und zu sagen, stopp, das gebe ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht geben oder nicht sofort, jetzt musst du Bedürfnisaufschub leisten. So, das habe ich erst über die Jahre gelernt. Mit dem zweiten Kind kam das natürlich dann dazu, ne, die unterschiedlichen Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen, zu merken, das zweite Kind tickt völlig anders und ist viel fordernder in manchen Verhaltensweisen als das erste. Da kann ich nicht einfach immer nur geben, geben, geben. Da muss ich irgendwo noch sagen, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich bekomme, was ich brauche. Und von Kind zu Kind musste ich lernen, weniger perfektionistisch zu denken, ein Stück weit auch lockerer zu lassen. Wenn ich denke, was ich für super strenge Vorstellungen hatte zum Thema Medienerziehung zum Beispiel.
Da wollte ich gerade, genau, das wollte ich gerade eben ansprechen. Ja, genau. Ja. Medien ist ja ein super kontroverses Thema, wo es so viele Meinungen gibt. Die einen, die sagen, dein Kind hat weniger Wutanfälle, wenn du es einfach ganz lässt und entwickelt sehr viel mehr Fantasie. Die anderen sagen, ey, Medien gehören einfach zu unserem Leben. Du kannst keinen digitalen Idioten großziehen, fern abgeschirmt von Medien. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Was heißt für dich perfektes Bild gehabt und was ist daraus geworden?
Also da war ich tatsächlich ziemlich ideologisch dran am Anfang meiner Mutterschaft, dass ich so diese sehr rigiden Vorstellungen im Kopf hatte, im Sinne von die ersten 3 Jahre müssen Kinder komplett ferngehalten werden von Bildschirmen und danach dürfen sie vielleicht einmal in der Woche 20 Minuten was gucken, aber an sich ist die glückliche Kindheit so eine Bullabü-Kindheit, wo Kinder ganz viel draußen sind und auf Bäume klettern und fangen spielen und nicht vor irgendwelchen Bildschirm verdummen. Ne? Also ich sage das jetzt so mit Anführungszeichen, weil das damals so mein inneres Bild war. Und ich habe das bei meinem ersten Kind auch weitgehend so umgesetzt, was an verschiedenen Gründen lag. Unter anderem auch daran, dass damals noch keine Smartphones und Handy so im Alltag verfügbar waren. Das heißt, es war auch leichter, bestimmte Dinge nicht zu machen. Also sowas wie Netflix gab es damals noch nicht. Und es hatte aber auch damit zu tun, ne? Es war ein Kind, ich hatte relativ viel Zeit, relativ viel Kraft, relativ viele Ressourcen so in meinem Alltag. Ich habe dieses Entlastungsmoment von Medienzeit auch überhaupt nicht gebraucht. Und da habe ich einen deutlichen Shift gemerkt, als ich dann ein zweites Kind hatte und insbesondere auch beim dritten und vierten Kind, dass ich gemerkt habe, Bildschirmmedien sind in vielen Situationen unserer heutigen modernen Elternschaft einfach auch auf die schnellst verfügbare Lösung, um mal kurz eine Pause reinzukriegen in eine Situation, die sonst auch echt in der Überforderung münden kann, weil man im Alltag mit kleinen Kindern ja wirklich oft die ganze Zeit am Rennen und am Machen und am Tun und am Begleiten ist. Und insofern ist heute meine Perspektive auf Bildschirmmedien und Medienzeit eine relativ pragmatische, dass ich nach wie vor denke, dass es für Kinder total wichtig ist, dass sie nicht ihre Kindheit vor Bildschirmen verbringen, dass ich nach wie vor finde, dass es wichtig ist, dass Kinder rausgehen und mit allen Sinnen lernen und wachsen. Und mir ist es total wichtig, mit meinen Kindern Ausflüge zu machen und ins Schwimmbad zu gehen und im Garten rumzuwerkeln und ne, diese ganzen Sinneserfahrungen zu machen. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, dass genauso wie wir gemeinsam Bücher angucken und Brettspiele spielen und sonst was machen, auch Medienkonsum, und zwar sowohl gemeinsam als auch allein, einfach ein Teil einer glücklichen und ausgewogenen Kindheit sein können. Und ich glaube, die größte Gefahr, die von Bildschirmmedien ausgeht, ist, dass Kinder so viel Zeit davor verbringen, dass sie dann andere Erfahrungen quasi verpassen. Also dass einfach zeitlich dann diese Medien so viel Raum einnehmen, dass dann andere Erfahrungen hinten runterfallen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass diese Verteuflung von Bildschirmmedien, die gerade in Deutschland sehr, sehr präsent ist und sehr ideologisch getrieben ist, keine wirkliche wissenschaftliche Basis hat. Also wenn man sich Studien zu diesem Thema anguckt und wirklich mal reingeht in die Details, dann kriegt man mit, dass moderater Bildschirmkonsum sozusagen in grundsätzlich gelingenden Beziehungen auf die kindliche Entwicklung keinen negativen Einfluss hat. Und dass Fälle, wo sozusagen Bildschirmmedien korrelieren mit problematischem Verhalten bei Kindern, oft eben in Familien aufkommen, wo ohnehin eine große Schieflage ist, wo Eltern sehr wenig Aufmerksamkeit für ihre Kinder haben, sehr wenig Fürsorge leisten, wo auch oft die Familien unter einem großen sozioökonomischen Druck stehen, also einfach viel Geld fehlt und an allen Ecken und Enden gespart werden muss und man dann quasi sagt, wir können nichts unternehmen, guck Fernsehen stattdessen so. In meinem ganz persönlichen Familienleben ist es definitiv so, dass es eine Korrelation gibt zwischen Medienzeit und meinem persönlichen Stresslevel in Momenten und in Wochen und Monaten, wo ich sehr gut dran bin, wo alle gesund sind, wo das Wetter schön ist. Wo
alle Kräfte gesund, bei vier Kindern ist ja auch immer ein Glück, also das ist ja ein Glückstreffer.
Wo die Kräfte sozusagen da sind, da haben meine Kinder relativ begrenzte Medienzeit und dann gucken die mal was. Und Medien sind ja auch was, wo Kinder viel lernen können und viel mitnehmen können. Also so Wissenssendungen oder aber einfach auch Unterhaltungsfilme und so, das kann ja auch was Verbindendes sein, ne? Mit allen zusammen was zu schauen. So. Aber da haben die relativ begrenzte Medienzeit. Und wenn bei uns sozusagen die Umstände härter werden, wenn wir in Krankheitsphasen sind oder wenn ich einfach auch merke, ich bin emotional echt sehr erschöpft und ich brauche mal eine Pause, dann sind das eben auch die Tage, wo ich mal sage, wisst ihr was, 2 Disney-Filme kann man auch hintereinander gucken. Einfach um so ein bisschen selber ausruhen zu können. Und mein Gefühl ist, dass es wie bei allem um eine Balance geht und darum einen gesunden Mittelweg ein Stück weit zu gehen zwischen diesen Extremen und sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, dass sofort alles immer Kindern ganz furchtbar schadet, sondern wir können ja unsere Kinder anschauen. Kinder sind so unterschiedlich, Kinder reagieren auch unterschiedlich auf Medien. Bei manchen Kindern merkt man, die drehen total auf und denen tut Sohn das ist nicht so gut. Einer. Es gibt Kinder, die regulieren sich ganz toll beim Fernsehen. Gerade viele neurodivergente Kinder, die kommen mega gut runter manchmal, wenn sie was gucken können. Und anstatt dann so ganz steif auf Empfehlungen und Tabellen und Zeitangaben zu gucken, empfehle ich Eltern immer, auf ihr Kind zu gucken, auf ihre familiäre Lage, auf Kraftreserven. Und es ist einfach was völlig anderes, ob ich zum Beispiel als Paar, das viel Zeit hat für Kinder, mit einer Riesengroßfamilie im Rücken, ne, Kinder großziehe. Und da sind ganz viele Menschen, die sich kümmern können. Und ich brauche im Prinzip nie den Babysitter-Tablet. Mhm. Oder ob ich zum Beispiel alleinerziehend bin und so ein Tablet die einzige Möglichkeit für mich ist, mal in eine Stunde für mich haben zu können.
Mal in Ruhe, mal einen ruhigen Kaffee zu trinken oder sowas. Genau. Also wir haben 2 unterschiedliche Kinder, was den Medienkonsum anbelangt. Wobei ich sagen muss, mein Sohn verträgt es tendenziell weniger gut. Mhm. Damit meine ich, dass er, je nachdem, was er guckt, wenn da jetzt zum Beispiel Grizzy und die Lemminge, wo die dann die ganze Zeit Quatsch machen und so, dann ist er halt danach wild. Und wir haben schon manchmal das Gefühl, dass er es diese wechselnden Bilder nicht so ganz gut. Er ist so der Checker-Tobi-Typ, Also wenn er sich so Checker-Tobi reinzieht, dann ist es auch was anderes. Also bei ihm müssen wir sehr viel stärker darauf achten, was ist es, was er guckt. Mhm. Und die Elise, die guckt so und dann steht die aber auch zwischendrin auf und dann geht die aber auch so. Ich finde, wenn man sich wenn man dieses Verständnis hat oder wenn man sich hinsetzt und mal ehrlich ist. Mein Mann und ich würden wahrscheinlich auch lieber den ein oder anderen Sonntag mal komplett Netflixen. Wie oft sagen wir, boah, das ist was, was uns wirklich so fehlt, mal ne, im Pyjama bleiben und dann einfach von morgens bis abends Netflix gucken, sich eine Pizza reinziehen, einschlafen, wieder aufwachen. Ja. Das ist ja dieses Bedürfnis, haben wir ja auch. Und dann werden wir Eltern und dann rutschen wir so in diese Rolle, von der du, glaube ich, eben gesprochen hast. Wir rutschen in die Rolle, wir müssen jetzt erziehen. Wir müssen ihnen beibringen, dass das nicht gesund ist. Wir müssen die Vernünftigen sein. Und ich sage dir eins, das ist das, was mich als Mutter anstrengt. Ich mag diese Rolle für mich auch nicht. Da hatte ich mit der Claudia Schwarzelmüller von Kinderdolmetscher im letzten Podcast auch drüber gesprochen. Wir hatten einen Podcast darüber, dass man doch dieses Strafen und Konsequenzen, dass man das einfach mal sein lassen kann im Alltag.
Ja, absolut.
Einfach nicht erklären müssen, du hast das jetzt gemacht, guck mal, jetzt ist das und das passiert und weil das und das passiert ist, können wir dieses und jenes nicht machen. Und ich habe das als so eine Erleichterung empfunden, dass mir jemand sagt, Elli, lass es doch einfach. Weil ich finde, diese Rolle ist am Elternsein für mich die unschönste.
Ja.
Dass ich jetzt die Vernünftige sein muss. Dass ich das machen muss, was ich teilweise als Kind oder als Jugendliche am Verhalten meiner Mutter auch blöd fand. Und immer so die Polizei, die Alltagspolizei zu sein, ist nicht, was mir steht und was ich auch nicht sein will. Aber obwohl ich das weiß, fällt es mir schwer, weil ich immer noch denke, naja, man muss ihnen eine Richtung geben, man muss. Und ich meine damit auch nicht, dass komplett alles einfach irgendwie, guck so viel Fernsehen, wie du willst, iss so viel Süßes, wie du willst. Das meine ich gar nicht. Aber so zu sagen, macht euch mal locker beim Medienkonsum, ist nicht nur, dass es mir eine Ruhe für den Moment verschafft. Ehrlich gesagt verschafft mir das auch nur eine Ruhe in der Erziehung oder würde mir eine Ruhe in der Erziehung verschaffen, weil ich denke, ey komm, warum führe ich jetzt wegen 20 Minuten, was weiß ich, Paw Patrol oder keine Ahnung, was die gucken oder Biene Maya, führe ich den Kampf jetzt einfach nicht und ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch gerade Bock.
Ja, genau. Und es ist das sind ganz wichtige Punkte, die du da ansprichst und die sich ganz nahtlos sozusagen anfügen an das, was ich in Bindung ohne Burnout schreibe, was auch in meinen anderen Büchern die Grundhaltung ist. Natürlich sind wir Eltern in der Verantwortung. Ne? Und wie du sagst, also in manchen Punkten sich zu entspannen bedeutet nicht anything goes. Es gibt Dinge, die müssen wir hochhalten für die Sicherheit unserer Kinder, für die Gesundheit unserer Kinder. Ne? Wir können nicht sagen, oh, diesen Kampf um den Fahrradhelm, den will ich jetzt gerade nicht führen oder so. Das sind Dinge, die sind entscheidend, dass wir da auch wirklich sagen, da gibt es keinen Diskussionsspielraum. Ne? Die Kinder müssen mit Sonnencreme eingecremt sein und all solche Dinge. Aber genau wie du sagst, wir neigen oft dazu, mit dem Elternwerden das Gefühl zu haben, wir müssen jetzt so eine neue Rolle annehmen und wir müssen die auch perfekt spielen und wir dürfen nie locker lassen. Und dann müssen wir am Sonntag zum großen Familienausflug trommeln, weil gute Eltern das so machen. Ja? Und dann müssen wir da so eine Performance abliefern, ne? Von der Mama, die Pakete gerichtet hat mit dem Vesper und der Papa muss sagen, so und jetzt geht's los und alle müssen fröhlich sein und man muss aber die Kinder auch disziplinieren und die Kinder müssen meckern und man geht so diese ganzen Rollenerwartungen so durch und währenddessen denkt man vielleicht, ey, wie schön wäre das jetzt einfach zu Hause zu bleiben und Netflix zu gucken.
Ja.
Und dann sich selbst die Erlaubnis zu geben, zu sagen, wir dürfen das auch sein. Wir dürfen authentische Eltern sein. Und wir dürfen auch einen Gammeltag im Pyjama mit Netflix als Teil unseres Familienlebens leben. Und natürlich würde uns vermutlich selbst was fehlen, wenn wir jedes Wochenende ausschließlich im Pyjama zu Hause hängen und nur Netflix gucken würden mit den Kindern. Dann hätten wir irgendwann das Gefühl, da kriege ich jetzt auch einen Rappel, ne? Oder wir hätten das Gefühl, das tut vielleicht auch den Kindern nicht gut. Die haben jetzt einen Bewegungsdrang oder so. Aber wir können und wir dürfen diese Anteile von uns, die wir auch oft vermissen in der Elternschaft, auch in unsere Elternschaft reinholen und sagen, okay, heute machen wir einen Chill-Tag, alle miteinander und wir bleiben im Schlafanzug und wir bestellen Pizza und wir gucken was und vielleicht machen wir das nicht ganz von morgens bis abends, sondern wir machen das für 3-4 Stunden, bis wir merken, dass eine Kind wird unruhig und will jetzt doch noch mal sich bewegen oder so,
ne? Eine Runde Fahrrad fahren oder so.
Wir müssen immer die Bedürfnisse unter einen Hut kriegen. Wir können nicht einfach auschecken, und sagen, wie es den Kindern jetzt geht, ist uns egal. Aber Kinder finden sowas ja auch toll. Mhm. Und wir haben oft das Gefühl, wir dürfen sowas nicht machen, weil gute Eltern sowas nicht tun. Und das ist dieser internalisierte Perfektionismus, diese Idee von Elternschaft als so einem Langstreckenlauf, bei dem man diszipliniert sein und nie locker lassen darf. Mhm. Sonst rächt sich das. Sonst reißen die Kinder die Macht an sich oder was. Und das sind so ganz alte Botschaften, die kommen aus der autoritären Erziehung, wo es immer um Machterhalt ging und um die Angst vor Machtverlust. Und wenn wir das schaffen, abzulegen und genau wie du sagst, sagen, wir sind nicht die Hilfspolizei, wir sind Eltern. Mhm. Wir dürfen unsere Kinder ohne Druck und Strafen erziehen und wir müssen nicht permanent Konsequenzen verhängen, sondern wir können Kindern authentisch rückmelden, das fanden wir nicht cool und wir können sie altersgerecht beteiligen daran, dass manche Dinge Konsequenzen haben, mhm, und dass man gerade stehen muss für was man gemacht hat. Und manchmal bedeutet das dann eine Unannehmlichkeit danach, im Sinne von, wenn hier Chaos entstanden ist, müssen wir aufräumen. So. Aber wir dürfen da viel authentischer in unserer Elternschaft sein, als das vielen Menschen oft vorschwebt.
Was glaubst du, ist der absolute Finisher, der Endgegner, wo du sagst, das führt in eurer Elternschaft safe zu einem Burnout? Weil wir wollen ja, wie du sagst, wir wollen ja eine Bindung ohne Burnout.
Also, was ich beobachte, ist, was wirklich fast immer in Burnout-ähnliche Zustände führt, ist, dass wenn Eltern, insbesondere Mütter, nicht gelernt haben, ihre eigenen Grenzen zu spüren und zu wahren und hochzuhalten. Und zwar sowohl ihren Kindern gegenüber als auch in der Partnerschaft. Das heißt, dass Mütter sozialisiert worden sind, ne, als die braven Mädchen, die keine Umstände machen wollen und immer wollen, dass alles harmonisch ist und die schlucken und immer gucken, dass es allen anderen gut geht und nicht sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt Hilfe, stopp. Ich will das nicht, sondern die immer das Gefühl haben zu geben. Und das sind ganz oft Mütter, die ganz große Sorge auch haben davor, dass ihr Kind frustriert ist und die dann gerade in der Autonomiephase vor ihrem Kind so sehr zurückweichen. Und damit meine ich nicht zu sagen, hey, ich will jetzt auch gerade eigentlich noch eine zweite Folge Bobo Siebenschläfer anmachen, ist doch egal. Sondern ich meine sowas wie, kleine Kinder in der Autonomiephase haben ja manchmal auch so Allmachtsfantasien, was völlig normal ist, dass sie dann sagen, du darfst das jetzt nicht essen, du gehst jetzt nicht aufs Klo, solche Sachen. Und dass dann Mütter sagen, ja, dann geht das jetzt halt nicht. Und dann nicht in eine Gegenwehr gehen und für sich einstehen und sagen, nein, stopp, natürlich esse ich jetzt was und natürlich trinke ich jetzt meinen Tee zu Ende und natürlich gehe ich jetzt duschen oder so. Aber es ist tatsächlich auch eine individuelle Kiste. Und wenn Menschen ausbrennen, ist das oft ein multifaktorielles Geschehen. Das hat einerseits oft was damit zu tun, dass die oft relativ herausfordernde Kinder haben. Einfach vom Wesen her. Kinder sind nicht gleich herausfordernd für uns Eltern. Es hat auch viel mit dem sozialen Netzwerk zu tun, ob ich quasi allein bin mit der Aufgabe oder ob ich andere Menschen habe, die mit unterstützen. Und es hat auch viel mit der Paarbeziehung zu tun. Ob ich eine Elternschaft auf Augenhöhe lebe, wo dann auch mein Partner oder meine Partnerin sich gleichermaßen verantwortlich fühlt und mir Wertschätzung entgegenbringt für das, was ich tue. Oder ob ich mich fühle irgendwann wie so eine unsichtbare Aschenputtel, die quasi die ganze Zeit kocht und putzt und macht und tut und niemand bringt Wertschätzung entgegen. Und wenn mein Partner von der Arbeit nach Hause kommt, sagt ja, also ich hatte ja einen Arbeitsdruck, du warst ja nur zu Hause.
So, nur, ne? Zu Hause, genau. Nur, in Anführungsstrichen. Ne?
Genau, und das sind dann auch oft die Momente, wo die Leute dann wirklich in eine emotionale Krise geraten, weil zu der Überlastung dann einfach auch ein ganz massiver Mangel an Respekt und Wertschätzung kommt.
Eine blöde Frage, aber wie merke ich denn, dass ich als Mutter jetzt schon da drin stecke?
Burnout meinst du?
Im Burnout, wenn ich, wo ist der Moment, wo sagst du, ey Mädels, Mütter, Frauen da draußen, passt auf, wenn es so ist, dass ihr einfach jeden Tag, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, eure Emotionen nicht kontrollieren könnt, wenn die kleinsten Dinge riesengroß auf einmal wirken und ihr gar nicht mehr genießen könnt, was ihr gerade tut mit euren Kindern, wenn das so eine Pflichtnummer wird, wenn selbst Eis essen gehen so eine Pflichtnummer wird und du selber nicht das genießen kannst, wo sagst du, okay, passt da auf und was sind deine Tipps?
Ja, also es gibt nicht den einen Marker, aber so typische Kennzeichen von einem Burnout sind das Gefühl einer maßlosen Erschöpfung, wo man das Gefühl hat, ich kann gar nicht so viel schlafen, dass ich wieder fit werden könnte. Das Verlieren von jeder Lebensfreude und jedem Lebenslust, dass man das Gefühl hat, man geht nur noch so durch die Tage durch, aber man genießt überhaupt nichts mehr. Oft auch so eine gewisse Gefühlstaubheit, so dieses Gefühl, fast zu dissoziieren von seinem Körper. Ne? Also man ist irgendwie da, aber man ist gar nicht wirklich da. Man kann sich manchmal am Ende des Tages gar nicht mehr erinnern, was man heute gemacht hat, weil man war die ganze Zeit in so einer Art Autopilot unterwegs und ist so völlig entfremdet von seinem eigenen Gefühlsleben. Eine große Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, dieses Gefühl, das hört nie auf, es wird nie besser. Und auch so ein Gefühl wirklich teilweise von so, ich muss irgendeinen Notfallplan schmieden, weil es keine Chance gibt, mich aus diesem Leben zu befreien. Also ganz viele Menschen, die insbesondere Mütter, die in so einem Mütterburnout landen, berichten darüber, dass sie so Fantasien davon haben, quasi absichtlich zu verunfallen oder irgendwo absichtlich eine Treppe runterzufallen oder so, damit sie ins Krankenhaus kommen, damit sie rauskommen aus diesem Leben, dass sie nicht aushalten können.
Da gibt es ja diesen Joke auf Instagram, aber es gibt wirklich dieses Gefühl, ist echt.
Ja, und zwar richtig, also das ist ein richtiges verbreitetes Phänomen, dass Menschen, Mütter sich so verzweifelt fühlen, dass sie teilweise Unfälle provozieren oder zumindest mit dem Gedanken spielen, weil sie quasi die Vorstellung haben, sie sind so gefangen in diesem Leben, dass sie nicht aushalten, dass nur irgendeine krasse körperliche Verletzung, die sie schlicht in ein Krankenhausbett zwingt, ein möglicher Weg wäre, mal zur Ruhe zu kommen und rauszukommen aus dieser Dauerverantwortung. Und das ist natürlich dramatisch, ne?
Okay,
aber wenn
absolut.
Menschen sowas fühlen, sind sie nicht allein. Ja, dass sie sind eine von ganz vielen Müttern. Sie sind keine schlechte Mutter, kein schlechter Mensch. Aber es ist ein Alarmsignal, zum Hausarzt zu gehen oder in eine Familienberatungsstelle und zu sagen, so sieht's aus. Ja, ich bin akut ausgebrannt, ich brauche unbedingt Hilfe. Und gleichzeitig ist es leider eben auch so, dass die Hilfssysteme, die sind schon vorhanden, aber gerade für ausgebrannte Mütter nicht optimal sind. Ne? Also Menschen in psychischen Ausnahmezuständen werden dann oft in Tageskliniken zum Beispiel verwiesen. Aber diese Tageskliniken sind oft nicht eingestellt auf Mütter, die zum Beispiel noch stillen und eigentlich ein Baby zwischendrin versorgen müssten. Oder auf Mütter, die zu Hause dann trotzdem noch ganz viel Care- und Fürsorgearbeit leisten müssen, wenn sie nach einem langen Tag in der Tagesklinik nach Hause kommen. Also das ist nicht ganz einfach. Manche Menschen schaffen auch mit ambulanter Therapie und Unterstützung aus so Burnout-Zuständen wieder rauszukommen. Aber das A und O ist, anzuerkennen, dass das nicht normal ist. Dass wir müssen aufpassen in unserer Gesellschaft, dass wir auch so eine chronische Erschöpfung von Müttern nicht so normalisieren. Ne? Manchmal wird das ja so ein bisschen so fast scherzhaft so gesagt, naja, Mutter werden heißt 3 Jahre nicht schlafen. So. Das ist halt nicht wahr. Also niemand kann dauerhaft ohne Schlaf existieren. Und es ist auch nicht normal. Es ist normal, als Mutter müde zu sein, es ist normal, auch mal erschöpft zu sein, aber dauerhaft völlig über dem Limit zu sein, an nichts mehr Freude zu haben, wie gesagt, von Krankenhausbetten zu fantasieren, das ist nicht gesund, das ist nichts, was man einfach durchstehen muss, sondern das ist was, wo es Hilfe braucht und da braucht es eben oft auch strukturelle Veränderungen im Familienalltag, also konkrete Entlastungen, dann eben auch in der Partnerschaft, vielleicht der Partner oder die Partnerin Stunden reduzieren muss, noch mal Elternzeit nehmen muss, auch wenn man finanziell den Gürtel enger schnallen muss, dass einfach die seelische Gesundheit
über allem steht, ne?
Über allem stehen muss, genau.
Bringt uns denn die Erwartung an uns oder eher die Erwartung ans Kind, an dieses perfekte, ich habe es kürzlich schon mal gesagt, wer hat das Scheckheft gepflegte Kind in den Burnout? Was ist es eher? Oder ist es eine Mischung aus?
Es ist eine Mischung, genau. Also wie gesagt, Burnout ist immer ein multifaktorielles Geschehen, hat auch was damit zu tun, wie ist meine Grunddisposition? Es gibt Menschen, die sind belastbarer als andere. Es gibt Menschen, die zum Beispiel aufgrund eigener Neurodivergenzen viel, viel leichter in Burnout rutschen als Menschen, die neurotypisch sind. Und es ist gleichzeitig so, dass es oft wirklich so eine Gemengelage ist aus hohen Erwartungen an mich selbst, wenig Unterstützung in meinem Umfeld und dann auch noch externe Erwartungen, die an mich von außen herangetragen werden, dass es in der Kita heißt, ihr Kind ist aber hier auffällig oder ihr Kind muss noch mal hier oder dass dann irgendjemand einen unbedachten Kommentar macht. Das kann auch ein Kinderarzt sein, der sagt, ja, da hätten sie mal ein bisschen mehr fördern können hier so. Und dann internalisiert man diesen Stress und denkt, ich habe versagt als Mutter oder als Vater und ich habe jetzt nicht genug getan für dieses Kind. Und ganz, ganz viele Menschen, die Burnout gefährdet sind oder in einem Burnout sind, haben auch eine sehr, sehr starke Tendenz zum Vergleichen. Also sich die ganze Zeit zu vergleichen mit anderen Eltern und immer das Gefühl, zum anderen kriegen das besser hin. Und das passiert manchmal im direkten Umfeld, dass man denkt, meine Nachbarin kriegt das besser hin mit den Kindern oder meine Schwester. Und manchmal aber auch über soziale Netzwerke, dass Menschen dann sozusagen irgendwelchen perfekt wirkenden InfluencerInnen folgen, die dann oft ein Riesenhaus haben und ganz viele Kinder und alles wirkt immer super und die kochen jeden Tag frisch und alles sieht toll aus. Und wo dann Menschen in ihren unordentlichen Wohnungen sitzen, die sie einfach seit Wochen nicht geschafft haben, aufzuräumen und zu putzen und schon wieder Fertigsuppe auf den Tisch bringen und das Gefühl haben, ich bin der schlechteste Mensch der Welt, weil alle anderen schaffen das und ich schaffe das nicht. Und es ist so wichtig, diese Unperfektheit von Elternschaft eben auch zu normalisieren und das klar zu machen, dass das Illusionen sind, die da auch uns teilweise verkauft werden in den sozialen Medien und dass die Menschen, die das schaffen, das so zu präsentieren, dieses, ich bin Mutter von 4 Kindern und ich habe immer jeden Tag ganz viel Freude daran, ganz viel gesund zu kochen und ich habe noch meinen Garten und ich habe noch dies und das, dass das Menschen sind, die davon leben, das so leicht aussehen zu lassen und dass das oft wahnsinnig privilegierte Menschen sind, wo dann im Hintergrund Haushaltshilfen und Nannies und genau, alle möglichen Unterstützungssysteme greifen und wo oft sehr, sehr viel Geld einfach da ist, um sich Hilfen einzukaufen und dass das nicht vergleichbar ist mit dem typischen Alltag einer ganz normalen Mutter mit 2 kleinen Kindern, die in einer 3-Zimmer-Wohnung sitzt, ohne Garten und struggelt, durch den Winter zu kommen.
Ja, oh Gott. Ja, das stimmt. Ich habe gesehen, du warst jetzt, ich meine, vorgestern auf einem Event oder gestern auf Instagram.
Vorgestern war das.
Da ging es auch um dein Buch, ne? Bindung ohne Burnout. Und die Halle war ja voll. Was sagst du diesen Menschen, die da vor dir sitzen? Also du stehst auf einer Bühne und die stellen dir wahrscheinlich auch Fragen. Und was ist deren Problem? Beziehungsweise, womit kommen die auf dich zu? Die sitzen da, die wollen ja von dir was hören. Ja, ja. Und was ist da so klassisch, wo du sagst, was mir immer wieder begegnet und da muss ich drüber nachdenken oder was ist es?
Puh, also was ich definitiv sagen kann, ist, dass Bindung ohne Burnout, das Buch ist von allen meinen Büchern, ich habe ja viele erfolgreiche Bücher geschrieben, dass wirklich die meisten emotionalen Reaktionen bei Eltern bisher erfahren hat, dass wirklich Menschen allein diesen Titel lesen und dann sagen, das ist es, was ich brauche und das ist, was mir fehlt in meinem Leben. Es kommen wahnsinnig viele Leute zu diesen Veranstaltungen, die sich einfach ein bisschen Rückenstärkung und Entlastung wünschen auf ihrem Weg. Es kommen ganz viele Eltern, die sagen, sie sind so oft so verunsichert, ihnen wird oft gespiegelt, sie seien selbst schuld, dass ihre Kinder so sind, wie sie sind, nämlich teilweise auch anstrengend und nicht hören, weil sie halt einfach nicht die strenge Erziehung anwenden, die man in solchen Fällen anwenden muss. Und die freuen sich dann oft schon total, wenn ich ihnen sage, dass es ein Zeichen sicherer Bindung ist, wenn Kinder sich trauen, uns zuzumuten mit allem, was sie sind. Und dass sicher gebundene Kinder sind, die uns auch sagen können, ich finde dich gerade total blöd und ich mache das aber nicht und ich werfe jetzt meinen Schuh weg, den du mir anziehen willst, weil ich will das nicht. Also das sind Verhaltensweisen, die zeigen Kinder, die eine unglaubliche emotionale Sicherheit haben in ihrem Elternhaus, die keine Angst vor Strafen haben, die keine Angst davor haben, dass sie die Liebe ihrer Eltern verlieren könnten, wenn sie sich mal daneben benehmen.
Und die keine Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Genau. Und das ist ja am Ende, was wir wollen.
Das
wir
ist
wollen
genau
ja starke,
das, was wir wollen.
Starke Kinder, die draußen einfach ganz klar sagen, nicht nur gegenüber uns, sondern die treffen auf so viele Menschen und da wird es gute und auch leider nicht so gute Menschen geben. Und dann will ich ja, dass meine Kinder genau das tun. Ja. Dann will ich ja, dass sie sagen, no way, hau ab, das ist überhaupt gar nicht meins und du lässt mich in Frieden und damit bin ich einfach nicht einverstanden. Deswegen lassen wir das. Deswegen, also ihr habt es gehört, wenn eure Kinder jetzt gerade am Tisch sitzen, während ihr den Podcast hört und rotzefrech sind und euch sagen, dass ihr gerade total nervt, vermutlich nervt ihr dann auch. Also mein Sohn,
hat ja auch einen Grund.
Ja, hat einen Grund. Wenn mein Sohn sagt, Mama, ich will jetzt, dass du aufhörst zu reden, denke ich so, ja, okay. Also ich bin jetzt gerade seit 10 Minuten in Dauerschleife, wo ich ihn in einem total nervigen Monolog, bla 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 bla, voll aber, der hat recht. Also wenn die jetzt gerade neben euch sitzt und ihr denkt, Gott, der war gerade wieder so rotzfrech, dann denkt euch gleichzeitig auch, gut so. Und ich meine, das heißt nicht, sich alles gefallen zu lassen. Genau. Ne? Gar keine Frage.
Es geht immer um Maß und Mitte, aber grundsätzlich unerschrockene Kinder zu haben, die sich auch mal trauen, über die Stränge zu schlagen oder frech zu sein, zu widersprechen, ne? Auch ungehörig zu sein, zu sagen, das mache ich nicht. So, das ist eine unglaubliche Stärke, die da drin steckt. Und wie du sagst, das ist die beste Prophylaxe gegenüber Missbrauch, gegenüber Gewalterfahrung, aufstehen zu können, zu sagen, stopp, das akzeptiere ich nicht. Mhm. Ja. Und es ist einfach so, dass wir uns klar machen dürfen, dass das, was unsere Kinder mit uns zu Hause erleben, wie wir Beziehung gestalten, für sie zur Blaupause davon wird, wie sich Liebe anfühlt, wie sich Beziehung anfühlt. Und wenn sie später mal in vielleicht einer Paarbeziehung sind als Erwachsene, dann werden sie, wenn sie bindungssicher bei uns groß geworden sind, auch gesunde erwachsene Beziehungen anstreben. Und wenn da jemand irgendwie ihnen gegenübersteht, der sie manipulieren will oder der sie klein halten will oder der sie erpresst oder so, dann sagen die, Moment, das fühlt sich falsch an. So fühlt sich keine Liebe an. Das weiß ich ganz genau. Liebe fühlt sich so an, dass ich meine Meinung sagen kann und dass ich auch dann sicher bin, wenn ich nicht mache, was jemand von mir will. Und das ist so wertvoll. Das ist so ein Geschenk fürs ganze Leben. Und das sage ich den Eltern in diesen Räumen und das bringt auch schon ganz, ganz viel Entlastung rein. Und dann kommen ganz viele Fragen. Ich mache immer so erst einen Impulsvortrag und danach so eine Fragerunde. Und da kommen ganz viele Fragen und das sind ganz ähnliche Fragen oft. Ein großes Thema, was viele Eltern beschäftigt, ist die Frage, was, wenn ich selber in diese Richtung mein Kind begleiten möchte und mein Partner aber nicht am selben Strang zieht, sondern mein Partner eher autoritär erzieht, kommen dann die Kinder zu Schaden, wo ich dann immer wieder sage, Kinder haben zu jedem Elternteil eine eigene Bindung und die kommen auch gut damit klar, wenn Eltern verschieden sind. Solange Eltern unterschiedlich streng sind, ist das gar kein Problem. Natürlich sollte kein Elternteil gewalttätig sein, ja, also das ist völlig klar, aber mit unterschiedlichen Formen auch von Erziehung kommen Kinder gut klar, solange sie das Gefühl haben, die Eltern sind untereinander so weit okay, dass sie sich nicht die ganze Zeit streiten über diesen Weg. Ich kriege ganz viel Fragen zum Thema Geschwisterbeziehung. Da ist oft so eine große Sorge da. Dem ersten Kind kann man noch voll aufgerecht werden. Mit dem zweiten Kind muss man sich teilen in gewisser Weise. Da gibt es dann mehr Momente, wo ein Kind warten muss. Schadet das der Bindung? Wo ich auch ganz viel Entlastung reingeben kann, weil es natürlich zu keinem Zeitpunkt biologisch vorgesehen war, dass ein Kind aufwächst und immer alle Bedürfnisse sofort und prompt erfüllt bekommt. Nein, das war immer Teil des menschlichen Lebens, dass es sozusagen eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit geben muss und dass man manchmal warten muss. Und es gibt unzählige Studien, die zeigen, dass Geschwisterkinder auch profitieren davon, dass sie eben manchmal warten müssen, manchmal zuerst kommen, manchmal selber in eine Fürsorgerolle gehen, wo sie dann vielleicht ein Bedürfnis erfüllen. Und dass es aber halt einfach wichtig ist, dass jedes Kind in der Familie sich gesehen fühlt, selbst wenn es nicht immer bekommen kann, was es braucht, dass man eben nicht anfängt, ein Kind abzuwerten dafür, dass es vielleicht dann weint, weil es gerade nicht bekommt, was es will, sondern dass man eben sich um ein Kind kümmern kann und dem anderen trotzdem sozusagen einen liebevollen Blick schenken und sagen, ich sehe dich und ich sehe, dass du wartest und du möchtest mit mir Uno spielen und jetzt wickele ich deinen Bruder und dann komme ich zu
dann
dir.
Dann komme ich zu dir, dann bin ich bei
und
dir.
Und dass das auch nicht eine Notlösung ist, sondern im Gegenteil eine ganz wertvolle Bindungserfahrung für Kinder. Dieses, ich bin gesehen, ich muss aber auch einen Moment warten. So funktioniert Familie. Bedürfnisse werden nicht immer sofort erfüllt, aber sie fallen nicht unter den Tisch.
Sie werden auch nicht ignoriert.
Genau, sie werden nicht ignoriert. Und dass es bei all dem nicht um Perfektionismus geht. Ich erzähle dann immer ganz viel aus der Bindungsforschung und darüber, dass die Evolution zu keinem Zeitpunkt mit perfekten Eltern gerechnet hat, sondern elterliche Perfektion. Und ne, Unperfektion eingepreist ist und auch wichtig ist, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt. Also wenn ich Eltern sage, ihr dürft unperfekt sein, dann klingt das ja immer so ein bisschen gnädig im Sinne von, perfekt sein wäre halt schon das Beste, aber schafft ihr
dürft
halt nicht
auch
immer.
Mal.
Genau,
ja, genau.
So. Und es ist aber tatsächlich so, dass auch entwicklungspsychologisch klar belegt ist, dass Eltern, die sozusagen zu perfekt sind, für die kindliche Entwicklung gar nicht günstig sind, sondern für die kindliche Entwicklung ist es wichtig, dass die Kinder emotionale Sicherheit erfahren. Ne? Ich sehe dich, ich reagiere auf dich, ich gebe dir, was du brauchst. Und dass sie aber auch Unperfektion erfahren und Frustrationen erfahren, weil diese Mikrofrustration, dieses, meine Mama hat mir gerade nicht gehört, mein Papa hat gerade nicht gesehen, was ich von ihm will, meine Eltern waren gerade zu verplant, um zu verstehen, was ich will, bei Kindern auch ein ganz wichtiger Entwicklungsmotor ist. Ne? Also so dieses, ich will da hoch und ich strecke meine Arme und meine Eltern gucken beide nicht hin. Na, dann versuche ich mal selber aufzustehen. Ne? Also so dieser Motor auch aus einer Frustration heraus in eine Selbstwirksamkeit zu kommen, ist auch wichtig, aber es muss eben alles ein Maß haben. Wenn ich ein Kind immer nur frustriere und das Kind sich die ganze Zeit ignoriert fühlt, dann traut es sich nicht, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Aber wenn es emotionale Sicherheit erfährt und ich helfe ihm 10-mal in den Stand und beim 11. Mal habe ich leider gerade was anderes zu tun und es muss es selber schaffen, dann ist das so eine ganz organische Entwicklung in diesem Wechselspiel aus Fürsorge, ne, und Selbstwirksamkeit und ich kümmere mich, ich schaff's gerade nicht, mich so zu kümmern, aber grundsätzlich bist du immer geborgen und geliebt, ja, mhm. Du wirst nicht mit Absicht ignoriert, bist mhm. abgestraft durch Liebesentzug und das sind so die Zutaten, aus denen eine gute Kindheit besteht.
Jetzt ist ja eine große Sorge von vielen Eltern, dass sie mit ihrem Verhalten dem Kind irgendwie schaden. Ne? Also wir wollen es gut machen, wir wollen da sein, wir wollen auch am besten immer fröhlich sein. Jetzt ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, und das hatte ich irgendwo bei dir auch gelesen, dass du sagst, entspannt euch Kinder, verzeihen ihr auch mal was. Ja, also wenn ihr jetzt einen scheiß Tag hattet, ihr kommt gestresst von der Arbeit oder von sonst und dann noch einkaufen, es ist ja immer sehr viel auf der To-Do-List, das wissen wir alle. Und wenn man eben nicht so privilegiert ist, sich eine Haushaltshilfe, Putzfrau und drei Omas irgendwie um die Ecke zu haben, dann ist es halt so, dass man auch mal sagt, okay, nein, es nervt mich jetzt gerade alles, euer Verhalten nervt mich. So, und dann sind wir Eltern ja so, dann sitzen wir da abends und denken, fuck, das war blöd, Schatz. Was ich hätte diese ganze Situation anders auffangen müssen. Und wir geißeln uns hier dann teilweise richtig, dass wir denken, Mann, und denkst du, ich habe das jetzt schon versaut bei ihm und oder bei ihr. Da sagst du ganz klar, entspannt euch. Kinder verzeihen auch viel. Die sehen, dass das eine Ausnahme war oder die sehen, dass du auch gerade, kann man ihnen zumuten zu denken oder zu wissen, Mama ist jetzt halt gerade nicht so gut drauf, das ist jetzt mal ein Moment gewesen, sonst läuft es ja ganz rund.
Genau, also es ist so, es gibt ein ganz schönes Zitat von dem amerikanischen Therapeuten John Gottman, der sagt, Relationships are rupture and repair. Und das heißt ja letztlich, Beziehungen bestehen aus Rissen und dem Reparieren dieser Risse. Und das trifft tatsächlich auch auf Eltern-Kind-Beziehungen zu. Ich vergleiche die Eltern-Kind-Beziehung oft mit so einem Tau, ne, mit so einem richtig dicken Seemannstau. Und jeder Bindungsmoment, jedes Signal, wo unser Kind sagt, ich brauche was von dir, und wir sagen, sicher, Schatz, und geben dem Kind, was es braucht, zieht quasi so eine Faser in so ein Seil ein. Ne? Und am Anfang ist das ein ganz dünnes Band. Und dann wird das so ein richtig, richtig, richtig massives Seemannstau, bestehend aus Hunderttausenden von einzelnen Fasern, die dieses Tau unglaublich stark machen. Und wenn man so ein Seemannstau sich mal anguckt, dann passiert es durchaus, dass wenn die dann an so einem Poller scheuern, dass dann da auch mal wieder ein paar Fasern kaputt gehen. Diese Taue kann man aber reparieren. Abends sitzen die Seeleute dann auf der Reling und weben wieder neue Fasern ein und machen ihr Seil wieder heil, ihr Tau. Und genauso kann man sich die Eltern-Kind-Beziehung auch vorstellen. Ne? Jedes Mal, wenn wir mit unseren Kindern einen Bindungsmoment erleben, und das kann Kuscheln sein, das kann Reagieren sein auf eine Bitte, das kann auch eine Grenze hochhalten und trotzdem zugewandt bleiben sein, weben wir quasi eine neue Faser in dieses Bindungstau ein. Und wenn wir ausrasten und unser Kind anschreien oder ihm irgendwie eine Strafe androhen oder irgendwie uns in einer anderen Weise so verhalten, wie wir es eigentlich nicht wollen, dann reißt vielleicht auch mal so eine Faser in so einem Tau. Und das Kind ist für einen Moment verunsichert, erschreckt. Ne? Und das macht aber nicht das Tau kaputt, sondern wir können dann die Verantwortung übernehmen, mit ein bisschen Abstand dahingehen, sagen, das war blöd, das tut mir leid, lass uns nochmal drüber reden, lass uns kuscheln. Und dann ziehen wir wieder eine neue Faser in dieses Tau ein und danach ist es genauso stark wie vorher, wenn nicht stärker. Es gibt tatsächlich Untersuchungen, dass Eltern-Kind-Bindungen, die keine Krisenphasen miteinander hatten, weniger stark sind als Eltern und Kinder, die miteinander auch Krisen überstanden haben und auch Verletzungen erlebt haben und dann aber diese Verletzungen bearbeitet haben und sozusagen Heilung miteinander erlebt haben. Das heißt, natürlich will ich jetzt nicht so einen Freibrief ausstellen, zu sagen, rastet alle aus, es ist völlig egal.
Feel free, guckt so viel ihr wollt, schreit sie an.
Ne, also natürlich sind Kinderseelen auch verletzlich. Und für Kinder ist es wichtig, dass sie sich in ihrem Zuhause sicher fühlen können und nicht das Gefühl haben, jederzeit kann irgendein Sturm über sie herniedergehen und sie werden herabgewürdigt und beschimpft und bestraft. Und gleichzeitig sind die allermeisten Eltern, die hier zuhören, ja liebevolle, zugewandte Eltern. Die wollen das Beste für ihr Kind und ab und zu mal verlieren sie die Nerven und dann sagen sie was Blödes oder machen was Blödes. Und es ist wirklich, genau wie du sagst, eine große Ausnahme im Gesamtgeschehen. Und dann auch nicht dieses Geißeln anzufangen, dieses Selbstvorwürfe machen, sondern nach vorne zu schauen und zu sagen, okay, was kann ich daraus lernen? Wie kann ich in die Verantwortung gehen? Ich kann mich bei meinem Kind entschuldigen. Wir können das gemeinsam, ne, bearbeiten. Dann ist es auch wieder gut und ich darf es loslassen. Ja, das ist ganz wichtig. Die Eltern-Kind-Beziehung ist robust. nimmt nicht so schnell Schaden, erst recht nicht, wenn das Fundament stark ist. Und gleichzeitig kann ich für mich selbst ja überlegen, was kann ich aus so einer Situation lernen? Denn diese Ausbrüche, diese Momente, wo wir so wütend oder verletzend werden, die kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern die sind ja meistens die Folge von einer Überforderung, Überlastung, die sich über lange Zeit aufgebaut hat. Ne? Dass wir eben über einen längeren Zeitraum unsere eigenen Bedürfnisse sehr stark zurückgestellt haben und dann irgendwann es nicht mehr ausgehalten haben. Und die beste Prävention für solche Ausbrüche ist, dass wir uns im Alltag besser um uns selbst kümmern, dass wir früher Grenzen einziehen. Ne? Also ganz oft erlebe ich das so, dass Eltern mir sowas schildern wie, mein Kind wollte unbedingt ins Schwimmbad gehen und ich war eigentlich zu erschöpft und wollte nicht. Und dann habe ich mich aber überreden lassen, weil ich wollte auch nicht, dass mein Kind weint.
Und alle sind im Schwimmbad. Ja.
Und dann habe ich gesagt, aber dann musst du dich wirklich super benehmen. Und dann ist mein Kind im Schwimmbad weggerannt und dann bin ich ausgerastet und habe es total angeschrien und hart am Arm gepackt. So. Mhm. Und dann fühlen sie sich nach ganz schlechten Eltern, sind aber auch sauer auf ihr Kind, weil sie hatten ja gesagt, du musst dich gut benehmen. Und da ist im Prinzip der Initialfehler, dass die überhaupt hingegangen sind. Da wäre es tatsächlich besser gewesen, wenn man merkt, ne, ich kann das heute nicht leisten.
Ich habe heute nicht die Ressource, die Tasche zu packen und da in der Sonne zu hocken, auf dich zu achten, auf mich zu achten.
Genau. Und mein 2- oder 3-jähriges Kind kann diese Verantwortung nicht übernehmen, dass das für mich ein stressfreier Nachmittag wird. Mhm. Das ist halt trotzdem ein kleines Kind. Mhm. Und dann muss ich als die erwachsene Person entweder nach einem Weg suchen, wie ich das meistern kann, im Sinne von, habe ich noch eine Freundin, die mitkommen kann, kann irgendjemand mich begleiten können, ne, so. Oder ich muss diese Grenze hochhalten, auch wenn das eine Frustration bedeutet für das Kind und sagen, nein, Schwimmbad ist heute nicht drin, das packe ich heute nicht, wir können Planschbecken aufstellen auf dem Balkon, so, ja. Und dann auch aushalten, dass das Kind das vielleicht blöd findet, weil dann bin ich noch an dem Ort, an dem ich so einen Frust begleiten kann und dann werde ich nicht 2 Stunden später übergriffig und gewaltvoll gegenüber meinem Kind, weil ich so weit über meinen Grenzen bin.
Wenn die Eltern, die jetzt zuhören, die Ansätze schon mal ganz gut finden, also wenn die jetzt denken, oh ja, mega, habe ich total gerne zugehört, ist genau, was ich jetzt auch gerade brauche. Mhm. Wie hilft dein Buch im Alltag?
Mhm. Mein Buch ist sehr dicht geschrieben und gleichzeitig sehr leicht lesbar. Und das ist natürlich auch Absicht, weil ich wollte, dass sehr erschöpfte Eltern nicht noch sich durch ein ganz schwieriges, wissenschaftlich formuliertes Fachbuch quälen müssen, sondern es liest sich wirklich mehr wie so ein Brief von einer guten Freundin, die einen so umarmt mit Worten und erstmal so ganz stark abholt bei diesem Gefühl von Erschöpfung und auch ganz viel validiert einfach, was an der heutigen Elternschaft schwer ist. Aber da bleibt es natürlich nicht stehen, sondern es gibt ganz viele ganz konkrete Lösungsansätze, die Eltern sofort und ad hoc umsetzen können.
Für gewisse Situationen Lösungsansätze?
Für gewisse Situationen, aber auch für das allgemeine Gefühl, wie komme ich aus dieser Erschöpfung, aus dieser Überforderung, aus diesem Hamsterrad, aus diesem Perfektionismus raus. Und ein ganz simples Tool zum Beispiel, das ich in meinem Buch vorstelle, ist die sogenannte Energieampel, wo ich quasi über den Tag hinweg immer wieder so einen kurzen Check mache, praktisch so ein Check-in mit mir selbst und praktisch mir vorstelle, meine Energiereserven für den Tag sind praktisch wie so ein Fass und ich versuche für mich zu checken, okay, wo stehe ich, wie viel Energie habe ich noch übrig und je nachdem, welche Energiereserven ich noch habe, passe ich meine Tagesplanung an. Das heißt, ne, wenn ich sozusagen mit meiner Energieampel auf grün bin und ich merke, ich bin richtig gut aufgestellt und ich habe richtig Kraft, das sind die Tage, wo ich mit meinen Kindern so richtig dieses ich bin eine super Mutter-Programm abspielen kann, sagen, heute basteln wir was, heute gehen wir in den Wald, heute machen wir irgendwas. Und wenn ich aber merke, meine Energieampel ist bei gelb, dann muss ich wirklich schon deutlich Abstriche machen und sagen, okay, wie kommen wir gut durch diesen Nachmittag, ohne dass wir zu Schaden kommen? Und dann muss ich vielleicht sagen, nee, also eine große Bastelaktion mit Plackerfarbe bei uns im Wohnzimmer, das halten meine Nerven heute nicht aus. Ja?
Ja.
Was haltet ihr von Stickern? So, weißt du? Und wenn ich merke, ich komme in den dunkelorangen und roten Bereich, dann brauche ich sowas wie einen Notfallplan. Und dieser Notfallplan kann wirklich auch bedeuten, okay, heute gibt's Kakao und einen Film.
Und fertig.
Und fertig. Mhm. Und wir bestellen uns am Abend eine Pizza oder wir holen Döner oder irgendwas, was einfach. Und die Prämisse dieses Nachmittags ist, wir müssen da alle heil durchkommen und wir müssen wieder zu Kräften kommen. Und wenn wir das für uns so ein bisschen verinnerlichen, als Teil unseres Alltags, jeden Tag aufs Neue, zu gucken, wofür sind heute Ressourcen da, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten. Das bringt ganz, ganz viel Entlastung. Wir schreiben ganz viele Eltern, dass ihnen das sehr hilft. Und mir ist völlig klar, um jetzt den Einwand vorwegzunehmen, dass es natürlich auch manchmal Dinge gibt, die sein müssen. Ja, unser Kind muss zu einem bestimmten Therapietermin, ob wir jetzt auf Rot oder Grün stehen. So. Mhm. Unsere Kinder haben vielleicht ein Auswärtsspiel mit der Fußballmannschaft, dann sagen wir nicht, oh, da kannst du jetzt nicht
meine hin. Ampel ich bin ist gerade rot, tut mir leid.
Aber auch dann können wir Anpassungen vornehmen und überlegen, okay, wie kriegen wir das hin, dass dieser eine Termin oder diese eine Sache für unser Kind heute möglich ist und danach, dass wir regenerieren können und dass wir wieder zu Kräften kommen können und nicht einfach so durchpowern.
Man schaut quasi nach Strukturen, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dem Auswärtsspiel, dann schmiere ich halt nicht die Brote und mache nicht die Kühlbox, ich halt eben schnell beim Bäcker anhole, halt einmal belegte Brote und dann sind es eben nicht die fettfreien Bio-Dinger, keine Ahnung, sondern dann ist es halt einfach jetzt mal mit, was weiß ich, Leona-Wurst, also dass man sich dann, wenn man merkt, okay, wir müssen das jetzt durchziehen, wir müssen, wie du schon so sagst, irgendwie alle jetzt heil durch diesen Tag kommen. Mhm. Und dann muss ich als Mama und als Papa auch gucken, was hilft mir jetzt am ehesten gut. Dann halte ich eben schnell beim Bäcker an, dann kaufe ich da.
Genau.
Du brauchst jetzt nichts belegen.
Wirklich so, dieses, was immer hilft. Oder kann, also, und im Zweifelsfall ist eben auch eine Option zu sagen, unser Kind will unbedingt zu diesem Spiel, ich bin fix und fertig, kann heute jemand anderes das Kind vielleicht auch mitnehmen können. Die Großeltern heute mal mit dem Kind.
Wenn man sie hat,
kann eine Freundin. Aber ne, jede Familie hat andere Rahmenbedingungen und es gibt Dinge, da müssen wir durch. Und manchmal können wir Entscheidungen treffen, genau wie du sagst. Wir halten beim Bäcker, ne? Wir machen es uns so leichter. Und wenn wir gar nicht im Äußeren eine Entlastungsmöglichkeit haben, also wenn einfach was ansteht und wir müssen dahin und es gibt auch jetzt keinen leichten Weg da raus aus der Belastung, dann ist es zumindest wichtig, auf besonders viel innere Selbstfürsorge zu setzen. Also wirklich uns selbst in diesen Momenten zu sagen, oh, das ist so hart, dass du das jetzt machen musst. Das ist nicht fair. Du gehörst aufs Sofa und stattdessen sitzt du jetzt hier in irgendeinem blöden Wartezimmer rum. Das hältst du jetzt durch, weil du eine gute Mama bist. Aber du hast dir sowas von eine Erholung und eine Belohnung verdient, wenn wir hier raus sind. So, weißt du, was ich meine? Also das nicht so einfach als normal anzusehen,
zu akzeptieren,
sondern wirklich sich selber, wie man einer guten Freundin das zusprechen würde, so spiegeln dieses, das ist echt voll ungerecht, dass du das jetzt machen musst, weil du machst das und danach darfst du ruhen und zwar ohne schlechtes Gewissen. Und wenn dein Kind dann viel Tabletzeit hat oder was auch immer dir dann halt gerade hilft, dann fühl dich bitte niemals schlecht. Du hast heute schon diesen Arzttermin gemacht, obwohl du im roten Bereich warst. Das macht dich zur Superheldin. Ja? Und alles, was sonst heute noch passiert, ist sozusagen
für dich.
Für dich. Das muss deiner Regeneration dienen. Das hast du jetzt wirklich nötig. Und das ist so ein Shift in der Perspektive. Weg von, ich muss immer hustlen. Ne? Das ist meine Aufgabe. Ich bin schließlich Mutter geworden. Ich wollte schließlich diese Kinder.
Du bist ja selber dran schuld, hat sich für entschieden. Ne?
Genau. Hin zu so einem Mindset von Selbstwertschätzung und zu sagen, ich darf mich wertschätzen für das, was ich tue. Und das heißt nicht, dass ich meine Kinder nicht wertschätze oder meinen Partner oder dass ich meine Bedürfnisse über alle stelle. Ne? Das heißt nicht, ich komme zuerst. Aber das heißt, ich komme genauso dran wie alle anderen auch. Meine Bedürfnisse sind exakt genauso wichtig wie die meiner Kinder, die meines Partners. Und das ist was, was man üben muss. Das ist eine Lebensaufgabe. Das ist nichts, was man einmal liest und beschließt. Und dann,
jetzt ist es so.
Genau,
da muss man dran arbeiten.
Schalter umgelegt.
Ja, weil wir ja auch einfach ganz andere Strukturen schon seit Jahren in unserem Kopf haben. Wir haben auch Strukturen, die unsere Mutter ja wahrscheinlich schon uns oder unser Vater, ich will jetzt gar nicht immer nur von der Mutter sprechen, aber die unsere Eltern uns ja auch schon so vorgelebt haben. Wir sind ja damit groß geworden und diese Strukturen irgendwie aufzubrechen, Dinge zu erkennen, das ist ja schon wirklich super, super schwierig. Aber dieses Bild mit der Ampel ist ja schon mal, das habe ich auch irgendwo schon mal gehört, meine ich, in irgendeinem Podcast, aber das ist ja schon mal eine Hilfe, dass du einfach mal so ganz kurz dir einen Moment einfach schon nimmst, um durchzuatmen und zu gucken, okay, nee, ich habe jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Bock darauf. Ich habe keine Lust. Vielleicht habe ich auch manchmal, hätte ich vielleicht die Ressource, aber ich habe jetzt gerade gar keine Lust, dass man so ein bisschen auch darauf achtet, wo stehe ich gerade. Finde ich super wichtig, ist ein guter Tipp und ist ja auch schon ein Moment, einfach nur mal kurz drüber nachzudenken, der dich rausholt aus dem Ganzen. Und dass man, glaube ich, versteht, wie du es schon gesagt hast, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass gute Eltern sein nicht bedeutet, zu allem Ja zu sagen und alles mitzumachen.
Genau. Gute Elternschaft bedeutet nicht, zu allem Ja zu sagen, es bedeutet auch nicht, zu allem Nein zu sagen und immer streng sein zu müssen. Und gute Elternschaft lässt sich nicht am Kind ablesen. Es ist nicht so, dass wir das Kind angucken können und dann sagen können, das habe ich gut hingekriegt, das macht das und das oder so. Sondern unsere Kinder sind ihre eigenen Personen. Und natürlich die Art und Weise, wie unsere Kinder nachher sich an ihre Kindheit erinnern und wie sie die Beziehung zu uns Eltern beschreiben, ist letztlich dann auch nachher eine Einschätzungsgrundlage für unsere Elternschaft. Aber es ist nicht so, dass wir eine Momentaufnahme von der Situation mit unserem Kind nehmen können und sagen, unser Kind hat im Kindergarten ein anderes Kind gebissen, damit sind wir als Eltern gescheitert. Und genau sowas denken wir aber oft, dass wir denken, eine spezifische Situation lässt sich da rückkoppeln.
Genau, aber ich denke dann manchmal auch, vielleicht sind genau diese Strukturen auch noch nicht so richtig, die hinken vielleicht. Ich will das gar nicht verallgemeinern, aber manchmal stelle ich mir die Frage als Mama von zwei Kindern, die in den Kindergarten gehen. Ich habe ein Kind, das wird jetzt eingeschult. Und ich stelle mir manchmal die Frage, ob diese manche Institutionen einfach noch ein bisschen genau dem hinterherhinken, wie du halt sagst. Dann rufen die an und sagen, ja, ihr Kind hat jetzt heute nicht aufgehört oder der will immer kämpfen, wo ich dann sage, ja, aber das ist doch wichtig. Das ist doch wichtig, solange das im Spielerischen passiert und niemand verletzt wird. Oder dass dann so, dass es so etwas gibt wie einen Strafstuhl, nenne ich es jetzt mal so. Dass die Kinder sich dann da hinsetzen müssen. Oder die Schulleiterin, die mir erzählt, ja, also wir haben hier ein Ampelsystem, jetzt sind wir auch wieder beim Ampelsystem, aber da geht es nicht um das, was du gerade gesagt hast. Da geht es dann darum, die Kinder, die das alles toll, die kriegen eine grüne Ampel.
Ja,
die, ja, aber da denke ich mir so, okay, ich versuch's ja als Mutter. Ich habe jetzt wirklich bis zur Einschulung versucht, dass die intrinsische Motivation da einfach und dass wir es gut machen. Und jetzt kommen diese, ich will es nicht verteufeln, ich weiß, es hören bestimmt auch viele Grundschullehrerinnen zu, die sagen, ist doch gar nicht so. Ich meine damit nicht alle Schulen, ich meine damit nicht alle Institutionen, aber so, ich habe in meinem Dunstkreis zumindest das Gefühl, dass viele Institutionen diesem Ansatz auch noch hinterherhinken und dass es da eben noch genauso ist. Du hast jetzt den und den geschubst und jetzt setze dich mal hin und oder du hast dich jetzt super toll benommen, das ist ja klasse, du warst jetzt leise, wie wir es vereinbart haben, kriegst eine grüne Ampel.
Oder ein Gummibärchen.
Das ist ja der Arschtritt für die intrinsische Motivation, an der ich als Mutter ja arbeite.
Ja, und daran verzweifeln ganz viele Eltern und du hast völlig recht. Diese Ideen im weitesten Sinne bindungsorientierter Begleitung, die sind wissenschaftlich super fundiert und wir wissen, dass das gut ist für Kinder und trotzdem fangen die jetzt so an, so seit ungefähr 20 Jahren in der Elternschaft Raum zu nehmen. Ja, längst auch noch nicht in allen Familien, muss man auch sagen.
Das da dauert
man
noch,
ja manchmal auch in so einer Blase, dass man denkt, alle machen das jetzt so. Das ist immer noch also weniger als ein Drittel aller Eltern insgesamt, die ihre Kinder so begleiten. Und in den Schulen, in den Institutionen, genau wie du sagst, es gibt sicherlich manche, bei denen das schon angekommen ist. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie intensiv sich die pädagogischen Fachkräfte selbst in ihrer Freizeit mit so einem Thema befasst haben. Das haben die nicht in ihrer Ausbildung gelernt.
Ja, schade. Genau. Sollte ein Riesenteil sein.
Also sowohl ErzieherInnen als auch Lehrkräfte lernen in ihrer Ausbildung oft noch recht veraltetes Wissen über Disziplin und Machterhalt im Klassenzimmer und Sanktionssysteme und da geht es wenig um intrinsische Motivation und wie man die bewahrt. Und es gibt Lehrkräfte und es gibt pädagogische Fachkräfte, die eignen sich dieses Wissen an. Die gehen auf eigene Faust dann neue Wege. Aber das ist auch herausfordernd mit 27 Kindern in einem Klassenzimmer. Ne?
Also ja, oder 86 im Kindergarten. Ich verstehe das schon auch. Ne?
Und es ist, ich kriege da ganz oft Fragen, auch sehr verzweifelte Fragen von Eltern, die sagen, genau wie du sagst, wir haben zu Hause diesen sicheren Hafen geschaffen und wir haben unsere Kinder so und so begleitet und jetzt gehen die da raus in die Welt. Und wie soll das werden? Und ich habe da keine Patentlösung für. Was ich sagen kann, und auch das ist das, was wir aus der Bindungsforschung wissen, ist, wenn die Kinder zu Hause schon mal diesen Grundstein gelegt bekommen haben von Bindungssicherheit und ich bin bedingungslos geliebt und gut, und auch einer starken intrinsischen Motivation, weil sie nicht die ganze Zeit so hin und her manipuliert wurden, dass das schon mal eine super Basis ist, dafür auch in der Schule oder im Kindergarten für diese ganzen Straf- und Belohnungssysteme gar nicht so anfällig zu sein. Also die nehmen das dann irgendwie so hin, aber wenn dann so ein Kind im Klassenzimmer bei der Verhaltensampel mal auf Rot landet, dann denkt das Kind so ein bisschen, ja, ist doof, aber das ändert jetzt nichts an meinem Wert als Mensch, ich bin halt trotzdem super. So, weil das so verinnerlicht hat, dass das nicht so in seinem Kern getroffen wird, während unsichere Kinder dann wirklich auch sehr an ihrem Selbstwert zweifeln, wenn die dann so abgewertet werden, was furchtbar ist und weshalb es solche Ampeln im Klassenzimmer nicht geben sollte, ich bin da ganz klar. Aber es ist tatsächlich so, dass Kinder, die zu Hause einen sicheren Hafen haben und wo auch teilweise einfach so ein Gegenpol herrscht zu dieser Dauerbewertung und Bestrafung in manchen Institutionen, dass das schon ganz, ganz viel bringt. Und man kann Kinder da wertschätzend durchbegleiten, ihnen zu Hause einen Raum geben. Man kann viele Dinge auch auffangen und einfach zu Hause das nochmal durchsprechen.
Dass man dann sagt, du, ich muss halt auch mal in der Schule vor die Tür oder ich muss auch mal sitzen. Merk dir, warum war das so? Okay, bist den Zaun hochgeklettert, sollst du nicht machen, machst es halt nicht mehr. Dass man denen dann auch so erklärt, warum sie so reagieren.
Ich habe meinen Kindern oft gesagt, wenn Lehrer zu solchen Strafen greifen, dann sind die in Wirklichkeit hilflos. Eigentlich müssen die uns so ein bisschen leid tun. Das machen Eltern, das machen Lehrkräfte, wenn ihnen nichts anderes mehr einfällt.
Eltern ja auch. Also wir sagen ja auch, ne, total, total dumme Strafen, dass wir dann sagen, boah, jetzt hast du das wieder angemalt, dann darfst du heute Abend nicht, was weiß ich, was gucken.
Das eine
hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Genau. Deswegen, das ist jetzt gar nicht das Bashen von Erziehern und Lehrern hier. Ne? Aber es geht Eltern so und ich verstehe auch, dass wenn man in einer Institution, gerade Kindergarten mit 86 verschiedenen Kindern, verschiedenen Hintergründen, verschiedenen, also das ist ja das komplett 86 unterschiedliche Kinder, da bist du auch einfach mal am Limit. Das sehen wir komplett oder sehe ich auch komplett. Mhm. Ne? Aber trotzdem macht man sich da als Mama manchmal so die Gedanken, dass man dann so denkt, wow, was du schon gesagt hast, jetzt haben wir das so versucht, aber jetzt schicken wir dich da raus in eine Welt, wo es halt genauso noch funktioniert. Sind die dann irritiert? Schaffen die das? Kommen die da
die
durch?
Die schaffen das und die kommen da gut durch. Also es ist nicht sinnvoll zu sagen, am besten machen wir das zu Hause genauso. Dann haben die Kinder keinen Kulturschock im Kindergarten. Sondern es ist so, dass dann für manche Kinder das natürlich auch irritierend ist, was da woanders passiert. Aber die ordnen das ein. Und wie gesagt, wir sind ja nicht aus der Welt. Wir können mit denen da ja darüber sprechen. Mhm. Wir können auch mit Menschen in Institutionen natürlich ins Gespräch gehen und sagen, das oder das finde ich nicht okay. Oder da manche Regeln auch in Frage stellen und da kann man manchmal auch in Diskurs gehen, kommt ein bisschen drauf an, wie die Einrichtungen so drauf sind. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist schon ein klein bisschen älter als Bindung ohne Burnout, das heißt In guten Händen. Und da geht es genau um dieses Thema. Also wir haben unsere Kinder begleitet und jetzt gehen die da raus und wir geben die in andere Hände. Ne? In der Kita, in Kindergarten, in die Schule, wo auch immer. Wie kriegen wir das hin, diese Spannung auch zu halten, dass jetzt andere Menschen anders mit unseren Kindern umgehen? Und da habe ich viel Forschung zu dem Thema zusammengetragen und die Essenz ist letztlich, dass solange Menschen nicht grob grenzverletzend werden oder gewaltvoll mit Kindern, dass Kinder unterm Strich trotzdem auch davon profitieren, einfach überhaupt Bindungsbeziehungen auch mit Menschen außerhalb ihrer Kernfamilie zu knüpfen. Das wäre nicht eine sinnvolle Alternative für die, sie auf Dauer in diesem ganz kleinen
Kosmos zu halten.
Selbst wenn der dann ganz friedvoll ist, ist der einfach zu eng und zu klein. Und Kinder, die eine sichere Basis haben und die ein gutes Selbstwertgefühl haben, die gehen dann raus in die Welt, die gucken sich um, die finden manche Sachen gut, manche Sachen schlecht, aber unterm Strich setzen sie sich mit der Welt auseinander und mit der Art und Weise, wie die Welt funktioniert. Und sie können das aber mit so einem ganz starken Kern, weißt du, was ich meine? Also die sind eben nicht ungeschützt und wenn jemand ungerecht zu ihnen ist, dann sind sie durch ihre Erfahrungen zu Hause darauf gepolt, nicht alle Schuld bei sich zu suchen, sondern dann vielleicht auch nach Hause zu kommen und voll empört zu sein und zu sagen, meine Lehrkraft hat gesagt, ich muss das und das, das ist mega ungerecht. Und dann können wir als Eltern ja auch sagen, erzähl noch mal in Ruhe. So. Aber ja, stimmt, ich finde das auch ungerecht. Also wir müssen nicht automatisch mit den Lehrkräften einer Meinung sein. Und trotzdem können wir Empathie wecken. Also ich würde jetzt nicht reingehen und sagen, dein Lehrer ist halt einfach auch ein Arsch. Also das ist auch nicht hilfreich. Aber zu sagen, lass mal die Situation gemeinsam durchsprechen. Was war da los? Ich verstehe, dass du dich ungerecht behandelt gefühlt hast. Was hat denn dein Lehrer oder deine Lehrerin in dem Moment vielleicht gefühlt? So, das ist eine ganz wertvolle Schule letztlich für Empathie, für Sozialverhalten, dafür zu verstehen, dass in unserer Welt uns manchmal auch Dinge widerfahren, die wir nicht richtig finden. Das passiert. Und dass wir die auch einordnen lernen müssen. Ne? Und gleichzeitig macht es halt einen riesen Unterschied, ob ein Kind das in einem begleiteten Elternhaus sozusagen tun kann oder ob es, und das ist ja leider auch die Wirklichkeit von vielen Eltern, in der Schule bestraft wird, vielleicht zu Unrecht und dann nach Hause kommt und davon erzählt und dann nochmal bestraft wird.
Oh Gott, ja.
Weißt du? Weil der Lehrer muss ja Recht gehabt haben.
So. Ja, mach das doch nicht so. Ja. Ne? Ja, was bist du selber schuld, dann benimm ich doch mal.
Und das sind dann die Punkte, die an den Selbstwert gehen. Und das muss uns einfach klar sein. Also ungerecht und blöd mal behandelt zu werden, gehört zum Menschsein dazu. Was Schlimmes für Kinder ist, wenn sie keinen sicheren Hafen haben, wenn sie hier und da ne, unterschiedliche Erfahrungen machen und dann kommen sie nach Hause und dann sind sie immer noch nicht sicher. Das ist der Unterschied.
Und damit es gut läuft und damit das Elternhaus auch ein sicherer Hafen ist, denkt an eure Ampel.
Ja.
Überprüft genau. Das. Sowohl Mamas als auch Papas immer gucken, wo stehe ich gerade? Mhm. Brauche ich einen User-Change? Bin ich so am Limit, dass ich sage, okay, Schatz, auf gar keinen Fall, ich kann nicht mehr, ich bin am Rande des Wahnsinns. Mhm. Also unbedingt Grenzen wahren, auch mal Nein sagen, gucken, wie stehe ich gerade, wie ist meine mentale Situation, sind meine Ressourcen, sind noch genug da? Immer auch ein bisschen überprüfen und dann einfach im Team mit seinem Kind gemeinsam. Und ja, eine Folge Paw Patrol mehr oder weniger macht keinen schlechten Menschen aus dem Kind. Also nein, da einfach mal ein bisschen durchatmen. Oder?
Wenn das so einfach wäre.
Wenn es
ne?
so das einfach wäre. Ding, ich ja. bin selber Mama, ich weiß, wie schwer es ist. Und ich bin so eine Geiselerin. Ne? Also ich sitze dann abends und denke, seziere die. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt im Podcast. Ich bin leider so eine Mama. Ich seziere die Kommunikation und denke dann, ach Mann, da haben wir ihn nicht gut aufgefangen. Da haben wir sie nicht gut aufgefangen. Mhm. Und man denkt immer so in Katastrophen. Und deswegen, diese Podcasts sind auch ein kleines bisschen immer eine Eigentherapie.
Sehr gut. Ja, dann hoffe ich, dass du was mitnehmen konntest.
Absolut, absolut. Und ich hoffe vor allem, dass unsere Hörer was mitnehmen konnten. Wenn es euch noch nicht genug war, guckt mal, bestellt euch das Buch. Nora hat noch ganz viele andere Bücher. Auf deiner Internetseite sind noch Termine für Veranstaltungen. Mhm. Guckt, ob ihr da vielleicht einfach mal hingehen wollt. Ansonsten erstmal vielen lieben Dank, Nora. Hat total Spaß gemacht.
Danke, ja.
Und meine Ampel ist auf grün. Ich denke, heute wird ein guter Tag.
Wunderbar. Einen schönen Tag dir.
Dir auch, danke.
Tschüss.
So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Elli. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
Mami, komm bitte. Was?